Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unternehmensgründungen aus der Hochschule heraus. Das ist zum Teil schwer und mit vielen Hürden verbunden. Doch an vielen Unistandorten in Deutschland tut sich mittlerweile etwas, um junge Gründerinnen und Gründer besser zu unterstützen. Wir schauen heute auf zwei Beispiele, die zeigen, dass Start-up-Gründungen in Deutschland gelingen können. Außerdem sprechen wir noch über das Thema der deutschen Wirtschaft und der Ausbildungslandschaft, den Fachkräftemangel. Denn heute ist der aktuelle MINT-Report entschieden. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Es gibt ja so Dauerbrenner-Themen bei Campus und Karriere, die wir immer wieder besprechen, und bei manchen Themen muss man wohl ergänzen, leider. Der Fachkräftemangel ist so ein Bereich, vor allem im MINT-Bereich. Seit Jahren ist das für die Industrie und auch für die Wirtschaft ein Problem. Der neue Frühjahrs-MINT-Report, der vom Institut der Deutschen Wirtschaft herausgegeben wird und heute Morgen erschienen ist, zeigt jetzt, es fehlen in Deutschland immer noch über 240.000 Fachkräfte im MINT-Bereich. Über die Auswirkungen dieses Fachkräftemangels kann ich sprechen mit Christina Ramp. Sie ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Schönen guten Tag, Frau Ramp.
Guten Tag, hallo.
Was ist denn für Sie die wichtigste Erkenntnis aus diesem MINT-Report hinsichtlich der Ausbildung von MINT-Fachkräften vor allem?
Also die wichtigste Erkenntnis ist, der Fachkräftemangel im MINT-Bereich bleibt hoch. Und damit haben wir in Deutschland ein sehr großes Problem, weil wir ohne vernünftige MINT-Bildung keine MINT-Nachwuchskräfte haben, ohne MINT-Nachwuchs auch keine MINT-Fachkräfte und damit in den Zukunftsbereichen nicht das notwendige Personal. Das heißt, bei Digitalisierung, in der Energiewende, bei der digitalen Infrastruktur, also bei all den Themen, die wir zukünftig brauchen, bei Innovationen, haben wir nicht die richtigen Fachkräfte in der Zukunft. Das sind jetzt schon zu wenige und es wird zukünftig noch schlimmer. Mit Blick auf den Bildungsbereich kann man nur sagen, hier ist es noch schlimmer, weil wir feststellen, dass die Neigung in den Schulen zurückgeht. Schüler haben weniger Interesse an MINT-Berufen, Schüler werden schlechter in MINT-Berufen und es gibt nach wie vor gerade bei den jungen Frauen ein viel zu geringes Interesse, in MINT-Berufe einzusteigen. Und das beginnt eben schon in der Schulzeit.
Ja, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wie gehen denn die Arbeitgeber damit um, dass es immer weniger Fachkräfte aus dem eigenen Nachwuchs vor allem gibt?
Wir appellieren insbesondere an die Schulen. Da sind die Länder in der Verantwortung, dass dieser Themenbereich viel ernster genommen wird. Informatikunterricht ist zum Beispiel ein Thema. MINT-Fachkräftemangel auch bei den Lehrkräften ist ein Thema. Hier haben wir Positionen, die wir in die Politik tragen, insbesondere in den Ländern. Wir arbeiten intensiv in unserem Schule-Wirtschaft-Netzwerk daran, dass mehr Praxisnähe auch durch Quereinsteigende, also Menschen aus der Wirtschaft, die in MINT-Bereichen arbeiten, erfolgreich mit den Schulen zusammengearbeitet wird. Wir plädieren an die Hochschulen, insbesondere den Lehrerberuf ernster zu nehmen und vieles mehr.
Im Report heißt es auch, die Lücke wäre noch größer, wenn es in den letzten Jahren nicht erste Erfolge gegeben hätte, zum Beispiel darin, Zuwanderer in Jobs zu bekommen. Auf den eigenen Nachwuchs könne man nicht unbedingt mehr bauen. Ist das nicht schon fast eine Bankrotterklärung des deutschen Bildungssystems?
Ich fange mit der guten Nachricht an. Die
Gerne.
Zuwanderer sind tatsächlich in den letzten Jahren seit 2012 unsere große Hoffnung gewesen. Also der Anstieg an MINT-Fachkräften ist überproportional auf ausländische Fachkräfte zurückzuführen. Man kann es kurz sagen, wir hätten 442.000 Personen weniger an MINT-Fachkräften, Spezialisten, Akademikern, wenn wir nicht Zuwanderung aus dem Ausland gehabt hätten. Insofern ist das ein Themenbereich, an dem wir stark weiterarbeiten müssen. Aber natürlich können wir uns darauf nicht zurückziehen. Wir müssen die inländischen Fachkräfte im MINT-Bereich selber erziehen, schulen und weiterentwickeln. Und das beginnt schon in der Kita. Also hier müssen auch insbesondere Mädchen viel stärker für MINT-Themen begeistert werden. Und das geht dann weiter in der Schule, in der die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik nicht genug mit Begeisterung aufgegriffen und gelehrt werden. Großes Problem ist hier der Lehrkräftemangel.
Die Unternehmen fordern natürlich Investitionen ins Bildungssystem, haben Sie gerade auch schon gesagt. Reicht es denn einfach, Geld reinzupumpen oder was muss sich strukturell ändern?
Nein, es reicht nicht, Geld reinzustecken, aber Geld ist insbesondere im Bereich der Digitalisierung auch notwendig, weil wir junge Menschen nur für diese Berufe, gerade Informatik, begeistern können, wenn auch die Lehrkräfte mit den richtigen digitalen Medien arbeiten können. Insofern ist Geld auch ein Thema, aber viel wichtiger ist, dass es, ich fange wieder damit an, genug Lehrkräfte gibt. Da haben wir zu wenig. Wir haben eine zu geringe Offenheit, auch schon in den Hochschulen Lehrkräfte im MINT-Bereich erstmal so wertzuschätzen, aber auch zum Beispiel Quereinsteiger oder auch Einfachlehrer viel stärker in den Schulbereich aufzunehmen, ihnen in der Schule Weiterbildungs-, Fortbildungsmöglichkeiten zu geben und sie entsprechend auch zu entlohnen. Also hier ist ein Riesenthema, wenn wir nicht Menschen haben, die die Schüler dafür begeistern können, und das sind ganz häufig auch Menschen, die beispielsweise aus der Wirtschaft kommen, werden wir die jungen Menschen auch nicht in Richtung Informatik, in Richtung Mathematik schulen können. Das ist natürlich auch eine Frage nicht nur des Geldes und der Fachkräfte, sondern auch der Didaktik, also der Frage, wie bringen wir diese Themen begeistert an junge Menschen ran. Man muss in der Kita und in der Schule mit ganz anderen Konzepten agieren, als das bisher der Fall ist.
Bleiben wir mal an den Hochschulen, das haben Sie gerade kurz angesprochen. Kritik gibt es ja zum Beispiel daran, dass es besser gelingen muss, ausländische MINT-Studierende in Deutschland zu halten. Warum klappt das bisher nicht?
Wir haben insgesamt bei den MINT-Fächern ein Problem mit sehr hohen Abbrecherquoten. Das gilt für ausländische Studierende genauso wie für deutsche Studierende. Hier ist auch die Hochschule gefragt, neue Konzepte zu entwickeln, besser in die individuelle Förderung der Studierenden zu gehen und sie nicht aufzugeben. Und ein großes Problem ist bei den ausländischen Studierenden, dass sie uns nach dem Studium wieder verlassen. Und das ist natürlich eine Investition, die wir dann eher ins Ausland tätigen als nach Deutschland. Wichtig, sie zu halten, sie frühzeitig in den Hochschulen auch anzusprechen, mit Arbeitgebern in Kontakt zu bringen, sie an Praktika heranzuführen, um ihnen die deutsche Arbeitswelt schmackhaft zu machen. Und wir haben tolle Arbeitsplätze in Deutschland, das zeigt diese MINT-Lücke.
Über den MINT-Frühjahrsreport habe ich mit Christina Ramp gesprochen. Sie ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Vielen Dank für das Gespräch. In dem Gespräch mit Christina Ramp von der BDA haben wir es ja gerade wieder gehört. Fehlende Lehrer in Deutschland sind auch für den MINT-Fachkräftemangel ein Problem. Es müsste deutlich mehr Lehrer geben, damit Kinder schon früh für MINT-Fächer begeistert werden können. Helfen könnten dabei auch ausländische Lehrer, die ihre Ausbildung zum Beispiel in ihren Heimatländern absolviert haben und in Deutschland dann unterrichten wollen. Bund und Länder wollen es dieser Gruppe deswegen eigentlich leichter machen, an deutsche Schulen zu kommen. Aber in der Praxis sieht das zum Teil ganz anders aus. Carsten Wolf berichtet.
Willkommen in Berlin.
Das ist die Berliner Hotline für Anerkennung. Hier können sich ausländische Lehrerinnen und Lehrer beraten lassen, wenn sie gerne in Berlin arbeiten möchten. Auch in anderen Sprachen. Heute schon fehlen jede Menge Lehrkräfte in manchen Bundesländern. Und dieser Mangel wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen.
Da sage ich ganz klar, uns wird nichts anderes übrig bleiben.
Sagt Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.
Und ich kann nur sagen, für Berlin prüfen wir es gerade eben, wie wir die Anerkennung ausländischer Abschlüsse schneller hinbekommen.
Der politische Wille ist also da und so wurden Anfang letzten Jahres auch die rechtlichen Hürden für ausländische Lehrkräfte in Berlin abgesenkt. Aber in der Praxis hat sich bislang wenig getan.
Internationale Lehrkräfte stellen für das Land Berlin eine wichtige Ressource dar,
schreibt Berlins Bildungsverwaltung auf Anfrage des Deutschlandfunks. Von 600 ausländischen Lehrkräften, die in Berlin pro Jahr einen Antrag stellen, bekommen nur etwa 10% eine vollständige Anerkennung ihres ausländischen Abschlusses. Weitere 7% machen eine Weiterbildung und bekommen hoffentlich danach die vollständige Anerkennung. Aber was passiert mit den übrigen 83%?
Die geringe Zahl von erfolgreich absolvierten Anpassungslehrgängen liegt an der Tatsache, dass eine Vielzahl der Lehrkräfte diesen Weg gar nicht einschlägt.
Die Politik schiebt die Schuld also auf die Antragstellenden. Ein Beispiel für die verquere Situation in Berlin ist Sophia, Lehrerin aus Lateinamerika. Für diesen Beitrag möchte sie anonym bleiben.
Ich komme aus Lateinamerika. In meinem Heimatland habe ich als Grundschullehrerin gearbeitet und als stellvertretende Schulleiterin.
Sophia hat sich vergeblich um eine volle Anerkennung ihres Abschlusses bemüht. Weil ihr ein zweites Fach fehlte, wurde sie in Berlin nur teilweise als Lehrerin anerkannt. Sie musste einen Sprachkurs machen und einen Anpassungslehrgang. Dann, nach 4 Jahren, sagte man ihr, ihr Deutsch sei doch nicht gut genug. Sie hat aufgegeben und gekündigt.
Ich stecke in diesem Prozess seit 4 Jahren fest, obwohl ich wirklich nützlich für dieses Land sein möchte. Es wird einfach in Kauf genommen, dass wir als Taxifahrer, als Putzfrau, als Babysitter arbeiten werden. Aber wir werden nicht als hochqualifizierte Fachkräfte wahrgenommen.
Sophia kann jetzt entweder weiterarbeiten als Aushilfslehrerin an einer Grundschule, allerdings nur befristet und mit einer schlechteren Bezahlung, oder sie wechselt den Beruf. Dequalifizierung nennt man so etwas, oder Brainwaste, Gehirnverschwendung.
Wir sind kein Einzelfälle, auch wenn das so getan wird. Es wurde uns schon auch mal gesagt, dass wir ausländische Lehrkräfte sehr schnell die Rassismuskarte ziehen. Es fühlt sich komplett demütigend an.
Das wollen die Bildungsministerinnen nun ändern. Im März hat die Kultusministerkonferenz dafür Pläne vorgelegt. Es geht darum, wie man ausländischen Lehrkräften den Einstieg hier an den Schulen erleichtern könnte. Unter anderem soll ein Rahmen geschaffen werden, damit Lehrkräfte mit nur einem Fach auch an den Schulen eingestellt werden können. Das trifft nämlich besonders auf ausländische Lehrkräfte zu. Sie haben oft nur einfach studiert. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Hamburg. Der Stadtstaat hat schon vor 10 Jahren damit begonnen, es ausländischen Lehrkräften einfacher zu machen. Dabei ist der Lehrermangel in Hamburg viel geringer als in Berlin.
Also wir machen das nicht aus der Not heraus,
sagt Markus Zeller, der bei der Hamburger Schulbehörde für Anerkennung zuständig ist.
Sondern einfach aus Gedanken der Chancengleichheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, das ist der EU ganz wichtig. Es wäre fatal, das nicht zu tun.
Das Bundesland erkennt bereits heute einfach Lehrkräfte an. Auch ein Deutschstudium aus dem Ausland wird als Fach anerkannt. Hamburg ist damit erfolgreich. Ein Beispiel dafür ist Carlos Infantes Gruber.
Ich fühle mich als Lehrer willkommen, auf jeden Fall.
Infantes Gruber kommt aus Spanien und er hat vor kurzem seine volle Anerkennung geschafft. Jetzt arbeitet er als Lehrer an einer Hamburger Grundschule.
Für mich war das Wichtigste, die Anpassungsqualifizierung zu absolvieren. Und zwar, weil dort man lernt sehr viel. Und auch meine Kollegen, die jetzt gerade oder bezweifeln, mache ich das nicht. Man muss nur einfach durchhalten. Und ich bin froh, dass ich einfach durchgehalten habe und das am Ende doch geschafft habe.
Gerade haben wir gehört, dass ausländische Lehrerinnen und Lehrer helfen könnten, den MINT-Fachkräftemangel zu bekämpfen. Das ist eine Forderung, die wir aus der Wirtschaft für den Nachwuchs hören. Eine andere ist schon länger, Hochschulen sollen junge Unternehmer besser unterstützen, damit sie zum Beispiel aus der Uni heraus ein Start-up gründen können. An der Universität des Saarlands in Saarbrücken ist jetzt ein neues Center eröffnet worden, genau für diesen Bereich. Ab Juli sollen Studierende, Forscher und Wirtschaftsvertreter dort zusammenkommen, um sich zu vernetzen. Anke Schäfer hat sich das Innovation Center in Saarbrücken mal angeschaut.
Viel Glas, Metall, Holz, angenehme Atmosphäre. 21 Millionen Euro hat er gekostet. Die EU hat ihn gefördert, diesen schicken Neubau auf dem Campus der Universität des Saarlandes. Das Innovation Center. Roland Rolles, Vizepräsident der Universität des Saarlandes für Verwaltung und Wirtschaftsförderung, geht durchs Foyer und beschreibt, was wir sehen.
Ja, zunächst mal einen Neubau, auf den wir sehnsüchtig gewartet haben, der in den letzten 3,5 Jahren hier gebaut wurde und der uns die Möglichkeit gibt, eben zwischen der Universität und der saarländischen Wirtschaft hier viele neue Formate zu entwickeln, um einfach sehr viel enger in den Austausch zu kommen.
Zauberwort Austausch. Darum geht's. Im Innovation Center sollen ab Juli Studierende, Forscher und Vertreter von regionalen und auch überregionalen Unternehmen zusammenkommen, um sich zu vernetzen. Die unternehmerische Reise kann man in 3 Schritten beschreiben. Schritt 1, spring ins kalte Wasser. Schritt 2, strample dich frei. Und Schritt 3, laufe den Marathon und mache dein Unternehmen nachhaltig. Start-up-Gründerinnen werden sich hier im Innovation Center auf allen 3 Schritten begleiten lassen können. Im Erdgeschoss des Neubaus stellen sich junge Unternehmen vor, zum Beispiel in Videos, die schon länger im Geschäft sind, also den Marathon laufen. In einem Atrium mit ansteigenden schicken Holzbänken können Vorträge gehalten werden. Und im 1. Stock gibt's 16 Büroräume, in denen die Ideen, die im Uni-Umfeld entstehen, ausgebrütet werden können. Im Werkraum, der mit 3D-Druckern und lasergestützten Maschinen ausgerüstet ist, können Prototypen kreiert werden. Ralf Zastrau, Geschäftsführer der universitären Gründungsberatung Triathlon.
Das heißt, Sie können hier quasi Ihre elektronische Steuerung bauen, Sie können Ihr Gehäuse bauen. Wir haben hochkarätige Ausstattung und unten im Keller haben wir quasi noch einen sogenannten Makerspace, wo das Ganze auf Holz- und auf Metallbasis noch funktioniert.
Die Start-up-Szene im Saarland unterscheidet sich von anderen, sagt Caroline Ackermann, Co-Sprecherin des saarländischen Start-up-Verbandes. Im Saarland gibt es viel Industrie, viele Mittelständler, die zum Beispiel im Bereich Maschinenbau tätig sind.
Und das genau versucht auch die Uni mit zu unterstützen, dass in dem Bereich, das nennt sich auch Deep Tech, ja, oder Hardware-Ausgründung, dass da mehr passiert im Saarland, um diese vorhandenen Kapazitäten zu nutzen.
Caroline Ackermann kritisiert, es gäbe bislang zu wenige Start-up-Gründungen im Jahr im Saarland. Aber immerhin gibt es mit dem neuen Innovation Center nun auf dem Unicampus diesen Raum, in dem die neuen Ideen ihren Ort haben. Das könne wirklich etwas bewirken, hofft sie.
Das zeigen auch andere Beispiele. Großes Vorbild in Deutschland ist da die Unternehmertum in München, an dem Start-up-Gründung passieren kann. Und das zeigt sich mittlerweile nachweislich, dass das funktioniert hat.
Allerdings funktioniert es nur, wenn dieses Netzwerk, das sich hier etablieren soll, gut betreut wird. Sprich, es müssen auch die richtigen Leute hier sein. Dominik Britz, junger Mitbegründer der Sir Function GmbH, zweifelt daran nicht. Er hat seine Firma 2020 aus dem saarländischen Lehrstuhl für Materialforschung herausgegründet.
Wir haben schon mal eine Ausstellung unten. Wir haben auch eine Partnerschaftserklärung unterschrieben. Das heißt, wir werden von dem Coworking auf jeden Fall Gebrauch machen. Und mit den Möglichkeiten hier auch dann ganz konkret was zu erschaffen, können wir natürlich wunderbar agieren und brauchen keine eigenen Ressourcen in dem Umfeld.
Für die Zeit, in der zum Beispiel Dominik Britz hier im Coworking Space arbeitet, wird er sich auch Sekretariatsleistungen dazu buchen können. Und weil auch Start-up-Gründer mal eine Pause brauchen, macht unten im Erdgeschoss des Innovation Centers ein hippes Café auf. Eine Filiale einer im saarländischen St. Ingbert jüngst neu gegründeten Kette.
Wir bleiben bei Startups und schauen uns jetzt eine Phase an, die besonders kritisch für junge Unternehmen ist, kurz nach dem Start. Die meisten frisch gegründeten Startups haben es zu Anfang nämlich nicht leicht, sich auf dem Markt zu behaupten, auch wenn die Idee vielleicht gut und auch innovativ ist. Was viele aber nicht wissen, es gibt sogenannte Accelerator, also auf Deutsch Beschleuniger, die Gründern dabei helfen, wettbewerbsfähig zu werden. Ein Unternehmen aus Leipzig bietet seit Jahren Unterstützung für Startups an und wurde dafür auch schon unter anderem von der Financial Times ausgezeichnet. Nathalie Putsche über das Spin Lab in Leipzig.
So, also wir befinden uns jetzt hier im Spin Lab, weil wir sind ja in der Baumwollspinnerei. Davon kommt auch unser Name, Spin Lab, was für uns vieles miteinander verbindet. Also Spin heißt aber auch schnell drehen, das ist ja auch das, was die Startups miteinander machen. Ein bisschen rumspinnen gehört vielleicht auch manchmal dazu.
Erik Weber, Geschäftsführer und Mitbegründer des Spin Lab Leipzig, steht am Eingang des ca. 500 Quadratmeter großen Lofts des Unternehmens. In das Loft kommen seit 2015 regelmäßig frische Start-ups und etablierte Unternehmen zusammen, um gemeinsame Projekte voranzutreiben.
Ein Accelerator ist ein Unterstützungsprogramm für innovative Unternehmensgründungen, der insbesondere in den ersten Phasen zu einer Beschleunigung führen soll, im Vertrieb, bei Finanzierungsthemen, im Marketing, im Unternehmensaufbau, weil die damit einfach schneller vorankommen, als sich das alles anzulesen. Oder man muss ja auch nicht jeden Fehler zweimal machen.
Auch die Logos von etablierten Unternehmen zieren den Eingangsbereich der Halle in dem roten Backsteingebäude.
Wir haben drei Schwerpunktthemen: Energie, Smart City und Gesundheit. Und deswegen sind die meisten unserer Partner auch in diesen Branchen. Deswegen suchen wir auch entsprechend die Startups in den Bereichen, um die wirklich gut miteinander zu vernetzen. Das Ziel ist es also immer, diese Unternehmen hier zusammenzubringen mit den Startups und ganz konkrete Innovationsprojekte gemeinsam umzusetzen.
Um von dem Unterstützungsprogramm des Spin Lab zu profitieren, müssen sich Startups bewerben. Im vergangenen Jahr gab es mit knapp 500 die höchste Anzahl an Bewerbungen. Jährlich nimmt das Unternehmen zwei Klassen A10 Startups auf, die das Unterstützungsprogramm durchlaufen und sich auch danach immer wieder an das Spin Lab wenden können.
Wir suchen dann gemeinsam mit Partnerunternehmen diejenigen aus, von denen wir uns ein besonders großes Potenzial versprechen. Also wer kann erfolgreich werden, wer kann sich am Markt durchsetzen und wer kann auch mit unseren Partnerunternehmen reale Projekte umsetzen. Wir selber refinanzieren das über die Partnerschaften mit etablierten Unternehmen.
Erik Weber geht zu den großen und kleineren Tischen, die aktuell in der Mitte des Raums stehen.
Und das Programm ist jetzt so gestaltet, dass wir eine Woche im Monat sogenannte Blockwochen haben. Das heißt, da kommen alle Startups aus Deutschland und teilweise kommen die auch aus europäischen Ländern, dann zu uns für eine Woche. Wir machen ganz viele interaktive Formate, bringen die eben auch gezielt in den Austausch zu bestimmten Themen.
Das Spinlab bietet verschiedene Lernformate, zum Beispiel Workshops, in denen Mentoren zu Rollenspielen einladen und die Teilnehmer Verhandlungen mit einem Investor nachspielen oder Kündigungen simulieren sollen. Oder es werden Akquisen am Telefon mit einem potenziellen Kunden geführt. All diese Übungen nehmen den Gründern sozusagen die Hürde, sowas zum ersten Mal zu machen. Wenn keine Blockwochen sind, läuft alles digital weiter.
Personalgewinnung, Vertrieb, Vertragsthemen, rechtliche Themen, also gibt einfach so eine Zahl von Problemstellungen, die alle gleich haben. Ne?
Das heißt, man kann sich branchenbezogen austauschen. Und diese Spezialisierung macht das Spinlab unter anderem so besonders.
Am ersten Tag kommen die Gründer erstmal alle hierher und wir reden nochmal darüber, welche Ziele wir gemeinsam erreichen wollen in den 6 Monaten. Also wir setzen uns ganz, ganz konkrete, messbare Ziele. Beispielsweise wir wollen 40 Investoren ansprechen oder wir wollen 3 neue Leute einstellen oder ähnliches.
35 Festangestellte hat das Spinlab zurzeit an den 2 Standorten Leipzig und Hannover. Die meisten davon haben selbst bereits Unternehmen gegründet oder waren Investoren.
Die wissen, dass das auch mal passieren kann, dass vielleicht die nächste Gehaltszahlung irgendwie Kopfschmerzen bereitet. Was das bedeutet, wenn der Kunde mal länger nicht zahlt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da authentisch zu sein mit allen Höhen und Tiefen, die beim Unternehmertum dazugehören.
Doch was ist, wenn die gesetzten Ziele der Start-ups trotz des Unterstützungsprogramms nicht erreicht werden?
Scheitern kann beim Gründen halt immer passieren. Man muss allerdings sagen, dadurch, dass wir ja aus einer großen Anzahl von Bewerbern explizit dann die Besten auswählen und diese nochmal zusätzlich unterstützen, haben wir vom Prinzip her weit über 80% Überlebensquote. Das heißt, bei uns überleben deutlich überproportional viele Startups. Nicht immer mit der ursprünglichen Idee oder nicht immer ist die Riesenkiste draus geworden, aber das gehört auch dazu. Also es gibt ja unterschiedliche Arten, dann auch erfolgreich zu werden.
Immer wieder haben wir ja in den vergangenen Tagen über pro-palästinensische Proteste an der FU Berlin berichtet. Heute Vormittag haben Aktivisten einen Theaterhof in der Hochschule im Stadtteil Dahlem besetzt. Rund 100 Personen haben Zelte aufgebaut und wollten zum Teil in Hörsäle eindringen. Die Uni hat daraufhin teilweise den Betrieb eingestellt und die Polizei gerufen, offenbar auch, weil es Sachbeschädigung gab und die Aktivisten einen Dialog abgelehnt haben. Nach Angaben der Einsatzkräfte haben die am Mittag damit angefangen, das Camp an der FU Berlin zu räumen. Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.